Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zweite Luft Podcasts und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, und gleich zu Beginn, da muss ich mich leider tatsächlich einmal bei euch entschuldigen, denn ich weiß, ihr habt ganz schön lange auf diese neue Episode warten müssen. Das war so überhaupt nicht geplant, aber leider hatten wir dann doch das ein oder andere technische Problem oder nennen wir es eine Herausforderung, die uns dann doch ordentlich ausgebremst hat und deswegen gibt es die neue Folge mit Finn Porath erst heute. Und eigentlich, ja, da hätte neben Finn Porath auch der Kollege Andreas von der HASPA hier drin auftauchen sollen. Immerhin war es ja an einem Live-Abend in der HASPA der Gastgeber und auch der Social-Pitch mit Wolfgang Kielmann vom Team Rinkeby Hamburg. Der hat es leider aufgrund von technischen Problemen nicht in die Aufnahme geschafft. Aber keine Sorge, da holen wir einiges von nach. In Kürze wird es eine eigene Folge mit dem Team Rinkeby Hamburg und dem guten Wolfgang nochmal geben. Dann erzählt er alles nochmal in einer kompletten Folge, wo das Team Rinkeby so steht, wo es sich hinentwickelt hat. Da gibt es auf jeden Fall jede Menge zu hören. Ja, und euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserem Gespräch. Finn Porath und ich live aus der HASPA-Filiale in Hamburg am Gänsemarkt. Schön, dass ihr dabei seid. So, und jetzt kommen wir nach Team Rinkeby zum Gast des heutigen Abends und deswegen freue ich mich jetzt hier im Podcast auf Holstein-Kiel-Profi Finn Porath. Herzlich willkommen. Finn, moin.
Abend.
Na, grüß dich. Setzen wir uns. Danke. Wenn du was trinken möchtest, ist es da.
Danke.
Lieber Finn, so eine ganz lockere Frage zum Einstieg. Wenn du mal so an deine Jugend zurückguckst, was war so der Zeitpunkt, wo du gedacht hast, so du und Fußball, das könnte ganz gut funktionieren?
Oh, gute Frage. Ich hatte nie einen Sportbezug in der Familie früher. Also ich hatte jetzt nie irgendwie den Druck, dass ich da reingeboren wurde oder dass ich irgendjemand hatte, der mit mir das von Anfang an getan hat. Deswegen ist bei mir einfach das aus purer Leidenschaft irgendwann so entstanden, dass ich einfach gerne Fußball gespielt habe. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass es ganz, ganz gut ist. Dann wirst du, keine Ahnung, dann irgendwann mal vom HSV eingeladen. Dann darfst du mal in der Hamburger Auswahl sein. Dann bin ich relativ schnell beim DFB gelandet und dann irgendwie ist dann irgendwann schon der Traum entstanden, dass ich gemerkt habe, okay, ich bin da auch immer noch irgendwie unter vielleicht den Top 1% der Jugendspielern dabei und das liegt mir irgendwie am Herzen, das ganze Thema Fußball, und ab dem Zeitpunkt war es dann einfach viel harte Arbeit und dann irgendwann habe ich dann realisiert, okay, es gibt die Chance, das auch professionell zu machen.
Und kann man so sagen, es ist sehr abgedroschen, aber kann man sagen, dass du jetzt gerade so dein Traum lebst, bei Holstein Kiel Bundesliga zu spielen? Oder?
Ja, definitiv. Definitiv. Ich glaube, dass nicht nur ich, sondern viele, die jetzt auch aktuell in meiner Mannschaft sind, sich das hart erarbeitet haben. Dass da viele Geschichten dabei sind von Jungs, die vielleicht schon mal irgendwo gehört haben, dass sie nicht gut genug sind. Also wenig Leute, wo man jetzt sagen könnte, die haben eine reibungslose Karriere vom Start bis zu jetzt gehabt. Also deswegen ist das auf jeden Fall der Traum, den ich aktuell lebe. Bin ich auch sehr, sehr glücklich drüber.
Sehr gut. Ich habe ja im Vorfeld eine wunderbare Doku über dich geguckt, die deinen Weg so ein bisschen zu deiner Hachinger-Zeit begleitet hast. Du bist ja vom HSV, hast dich da ja, glaube ich, verletzt und bist dann über Unterhaching zurück, ich sag mal, in die zweite und jetzt dann auch in die erste Liga gekommen. Gab es für dich prägende Momente bei diesen Stationen, dass du gesagt hast, irgendwie, keine Ahnung, das war in Haching besonders oder das erste Spiel beim HSV, da bist du ja auch, hast du ja eigentlich da schon dein erstes Bundesligaspiel gehabt. Was waren da so für dich die prägendsten Momente deiner Karriere?
Ja, also klar, das erste Mal in der Bundesliga spielen zu dürfen, glaube ich, vergisst, das war ein Moment, den werde ich nie vergessen. Dann aber auch schwierige Zeiten mit schwierigen Verletzungen gehabt, langen Ausfallzeiten. Und wenn du dann dich, wenn du mal ein großes Talent warst oder die alle erzählt haben, was du für ein großes Talent bist und dann in der dritten Liga auch mal auf der Bank sitzt, dann gibt es natürlich Momente, wo dich das auch prägt, dass du dich hinterfragst, ob das alles überhaupt für dich, ob du das erreichst, was die Leute immer quasi so vorgesagt haben. Mhm. Das sind dann so prägende Momente, wo sich dann, würde ich sagen, halt auch eine Karriere entscheiden kann.
Und wenn du so in der dritten Liga mal auf der Bank sitzen musstest, bist du dann da alleine, also mit deinen Gedanken und deinen Themen oder deinen Zweifeln vielleicht auch? Oder gibt es dann da auch durchaus auch vom Verein oder von, ich sag mal, Menschen, die dir nahestehen, irgendwie Support?
Ja, also ich habe, würde ich sagen, ein sehr gutes Umfeld um mich rum mit vielen, vielen sehr guten Menschen, die mir ehrlich ihre Meinung auch sagen, auch die ich mir auch damals schon immer einholen konnte. Mhm. Aber ein Stück weit ist man dann schon irgendwie auf sich alleine gestellt, weil du natürlich in dem Moment das Thema so ein bisschen alleine durchlebst, weil im Fußball wird ja wenig über Schwächen und so weiter gesprochen. Natürlich gibt es die Möglichkeit, dann auch über Sportpsychologen, die dann aber beim Verein angestellt sind, den Weg zu gehen. Aber irgendwie gibt es schon Momente, wo man da auch alleine war auf jeden Fall. Aber deswegen glaube ich, dass ein Umfeld an sich schon ein riesengroßer Baustein ist, um irgendwie dann doch die Karriere hinzubekommen.
Mhm. Greift man denn so als, ich stelle es mir nur vor, aber du als Profi, greifst du dann auch aktiv dann auf so einen Sportpsychologen auch mal zurück? Gibt es da irgendwie Themen oder sagst du, nee, das ist eher so, it's nice to have?
Nee, das habe ich auch gemacht. Das werde ich jetzt auch in Zukunft wieder tun, weil das natürlich Menschen sind, die sich sehr gut auch professionell damit auskennen und da muss jeder individuell seinen eigenen Weg finden, aber ich finde schon, dass das ein Thema ist, was in richtigen Momenten dann den Unterschied ausmachen kann, weil ich schon davon überzeugt bin, dass der Kopf wichtiger ist als dann meistens die Beine.
Wie wichtig ist denn so eine mentale Stärke für den Profisport? Ist das ein großer Faktor oder ist Talent alles?
Nee, Talent ist nicht alles. Also es ist schon der größte Teil, der Kopf und wie man mit Rückschlägen umgeht. Ich meine, ich habe da auch mit meiner Freundin immer mal wieder die Gespräche drüber geführt, dass der Umgang damit, dass wenn sie jetzt zum Beispiel bei der Arbeit eine Präsentation hat und die lief vielleicht nicht gut, kann sie halt entscheiden, ob sie es zu Hause erzählen möchte oder ob sie ihren Freunden erzählen möchte. Und bei mir ist das natürlich Woche für Woche präsent für alle Leute um mich rum. Das sind natürlich so Sachen, die unterscheiden sich da. Und da musst du halt in diesen Momenten, selbst wenn es richtig gut läuft oder richtig schlecht läuft, damit richtig umzugehen, ist eigentlich mit, würde ich sagen, das Komplizierteste.
Ja, das stell ich mir so als Unwissender auch von außen irgendwie echt hart vor. So, wenn irgendwie man spielt gut, man spielt auch mal schlecht, was völlig normal ist, und dann irgendwie hast du sofort nach dem Spiel eine Kamera vor dir stehen. Das stelle ich mir sehr herausfordernd vor manchmal.
Definitiv, ja, definitiv.
Ja, sehr gut. Ich weiß, dein Vorbild ist Marco Reus. Habe ich schon gehört, aber gibt es denn Trainer oder Mitspieler, die dich so auf dem Weg ganz gut beeinflusst haben?
Klar, also ich habe jetzt unter dem aktuellen Trainer Marcel Rapp bei Holstein Kiel meine meisten Profispiele gemacht. Ole Werner hat mich damals mehr oder weniger in Kiel dann quasi so, oder hat mir die Chance gegeben, Profi auch zu werden, und hat mir viele Spielminuten gegeben. Ich muss schon sagen, ich habe immer versucht, von den Mitspielern, wo ich Sachen gesehen habe, die ich gerne an mir selber hätte, die dann mir abzugucken, aber auch von Freunden, die jetzt kein Profifußball spielen, sondern für mich war es immer wichtig, die Sachen, die ich von einzelnen Spielern gesehen habe, die dann quasi so zu übernehmen, und habe mir da meistens so die Frage gestellt, okay, wenn ich mal ein bisschen älter bin, welchen Mitspieler hätte ich denn gerne als Jungspieler gehabt? Und das ist eigentlich so die entscheidende Frage, dass ich da versuche, die Punkte dann mitzunehmen.
Nimm uns mal vielleicht mit in so deinen Alltag, also soweit das geht, natürlich nur. Wie sieht denn so ein typischer Tag bei dir, jetzt ist ja gerade schon, kann man glaube ich sagen, Crunchtime für dich?
Definitiv, ja.
Wie sieht denn so ein Tag während so einer Phase jetzt in der Saison für dich aus?
Am Wochenende viel unterwegs mit Reisen, dann ist meistens der Montag frei. So, und das ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil natürlich ja, mein normales Umfeld am Montag arbeitet und ich habe dann quasi am Montag frei. Mhm. Deswegen ja, ist das immer so ein bisschen dann halt schwierig, weil ich am Wochenende keine Zeit habe. So ein normaler Tag, ja, ich stehe gegen 8, 8.30 auf und habe dann so meine Morgenroutine, die ich mache, zusammen mit meiner Freundin, wenn sie im Homeoffice ist. Und ja, fahre dann eigentlich so früh wie möglich schon ans Trainingsgelände und habe dann ein Programm vor dem Training und ein Programm nach dem Training. Dazwischen gibt es natürlich dann den klassischen Ablauf im Fußball mit Videoanalysen, Behandlung beim Physiotherapeuten etc. Und an einem Trainingstag mit einmal Training komme ich dann, würde ich sagen, gegen 15:30, 16 Uhr nach Hause. Wenn zweimal Training ist, einmal die Woche, dann natürlich gegen 18:30, aber das ist nur einmal. Und ja, dann ist bei mir noch ein großes Thema Uni, die ich nebenbei laufen habe, wo ich dann schon ja, versuche, das immer alles rechtzeitig abzugeben und Klausuren zu schreiben und da dran zu bleiben. Deswegen ist dann immer noch ja, 2 Stunden Zeit für die Uni und dann ja, versuche ich auch nicht zu spät schlafen zu gehen tatsächlich. Ja,
was ist denn, wenn du gerade die Uni ansprichst, geht es da schon um die Zeit nach dem Profifußball?
Ja, definitiv. Also es geht auf der einen Seite darum, im Profifußball was anderes zu haben als Fußball, weil es natürlich, so wir haben ja eben auch drüber geredet, irgendwo auch ein Ausgleich ist vielleicht für Momente, wo es im Fußball nicht gut läuft, dass du noch was für dich hast in der Hinterhand, wo du ja selber so ein bisschen dein Selbstvertrauen draus ziehen kannst, dass du das ganze Thema Fußball, was ja sowieso in meinem Leben so präsent ist, so ein bisschen relativiert. Deswegen ja, ist mir das persönlich sehr wichtig und wahrscheinlich genauso wichtig in der Karriere wie danach auch.
Okay. Gibt es Dinge, die ja, die Leute vielleicht oder die Menschen falsch denken über Profifußballer? Dinge, wo du sagst, Mensch, da, nicht, dass du dich darüber ärgerst, aber wo du denkst irgendwie, Mann, das würde ich ab und zu gerne mal richtig stellen. Wir sind alle nicht so, wie ihr euch das vorstellt, oder viele von uns sind nicht so, wie ihr euch das vorstellt, nur weil irgendwie es 3, 4 Kandidaten da gibt.
Das ist eine gute Frage. Also klar, wenn man jetzt von außen drauf schaut, dann haben wir irgendwie alle unseren Kindheitstraum erreicht und das ist ein Riesenprivileg, dass wir das tun dürfen. Es ist finanziell auch ein Riesenprivileg, dass in diesem Sport halt einfach ja, so viel auf dem so viel Aufmerksamkeit liegt, deswegen halt so viel Geld auch liegt. So einfach ist es ja in dem Sinne auch. Und trotzdem ist es so, dass du ja, mental schon sehr gefordert wirst. Das ist es immer irgendwie ein Auf und Ab. Du kannst, finde ich persönlich, in der Karriere relativ wenig genießen an sich, weil du ja, dann trotzdem irgendwie es immer weitergeht und selbst nach einem guten Spiel kannst nächste Woche wieder schlecht laufen und dann bist du wieder der Depp. So. Aber das, glaube ich, ja, unterschätzen manche Leute, was das dann auch mental mit Menschen halt auch macht, gerade mit jüngeren Menschen macht, die dann ja, so öffentlich beurteilt werden und das halt Woche für Woche. Ich glaube, das unterschätzt man teilweise auch gerade was nach außen hin, dann welche Meinungen dann auf einen zuprasseln und wie viel dann auch Leute da reininterpretieren, wenn es mal schlecht läuft. Deswegen, das glaube ich, unterschätzt man. Und ja, würde ich mir wünschen, weiß ich nicht genau, weil es natürlich, ja, es ist Leistungssport, es ist ein Riesenprivileg, das machen zu dürfen. Und Druck haben viele andere Menschen in der normalen Arbeitswelt genauso wie wir. Aber ja, wahrscheinlich ist es dann trotzdem so, dass ab und an dann das vielleicht trotzdem anders bewertet wird. Ja, vielleicht ist es das.
Ja. Kriegst du denn viel, ich sag's mal, Feedback nach einem guten oder schlechten Spiel über über wahrscheinlich Instagram das meiste? Kriegst du das mit oder sagst du, nee, ich lasse mein Handy da aus an den Tagen?
Nee, also es gibt ja immer diesen Spruch, ich lese nichts und so, aber ich glaube, das ist die Lüge, die viele erzählen, um sich davor zu schützen irgendwie. Aber ja, also ich glaube schon, dass die meisten eigentlich alles lesen, was über einen geschrieben wird. Auch in der heutigen Zeit ist das ja relativ schnell, dass man Nachrichten bekommen kann und so weiter. Deswegen ja, versucht man sich davor auch ein bisschen teilweise zu schützen, aber du kriegst ja, durchgängiges Feedback. Also es ist durchgängig so, dass Ich hatte mal eine Situation, da haben wir, ich kann jetzt sagen, gegen wen gespielt und dann war es vielleicht eine fragwürdige Entscheidung vor einem Elfmeter in einem sehr wichtigen Spiel und vielleicht bin ich da auch ein bisschen früh gefallen, kann sein, so. Aber ja, dann gehe ich halt in die Kabine und habe dann halt 200 neue Nachrichten von den Fans des Vereins, wo wir gespielt haben und ja, habe da vielleicht auch das Stadtverbot dann bekommen in dem Moment, aber ja, aber sowas passiert halt, ne, und so an solchen Sachen, ja, an solchen Sachen merkt man dann auch, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen verschützen muss.
Also nie wieder Elversberg.
Kann ich jetzt nicht sagen. Kann jeder selber recherchieren.
Was machst du denn mal auf deine Freizeit zu kommen? Was machst du denn, wenn du, könnte ich mir vorstellen, du bist ja mental doch sehr gefordert. Was machst du denn wirklich, um mal runterzukommen?
Gute Frage. Um allgemein runterzukommen, ich höre sehr gerne Musik. Also Musik gibt mir im Leben eigentlich so sehr viel, was das angeht. Und ja, im Alltag sind es meistens einfach die leichten Aktivitäten, so wie bei jedem anderen auch. Also sich mal mit meinen Freunden zum Padeltennis zu treffen, einen Kaffee trinken zu gehen, meine Freunde nicht malen, sehr gerne seit kurzem gefühlt. So. Also solche Abende dann zu machen, das ist das, was mich dann so ein bisschen irgendwie einfach die andere Welt vergessen lässt und dann auch einfach ja so für mich sein lässt. Und das sind so die Sachen. Ich habe da jetzt kein spezielles Hobby, sondern ich versuche dann einfach ja, die Sachen so gut es geht auszuleben.
Ja, cool. Wie siehst du denn so deine Zeit, wir reden gerne ein bisschen über Fußball, keine Sorge, aber wie siehst du denn deine Zeit so nach der Karriere? So, also du hast schon gesagt, du studierst, gibt es da schon so eine berufliche Richtung? Also müssen die Kollegen der Hasper schon aufpassen, dass du hier bald einsteigst?
Oder? Ja, vielleicht. Also ich habe da noch keine Entscheidung getroffen, weil ich... ja, weil ich immer ein bisschen schwierig fand, dass man bekommt oft gesagt, du solltest während der Karriere schon schauen, was du machen sollst, du solltest dich darauf vorbereiten. Mhm. Und manchmal, glaube ich, war es dann bei mir so, dass ich dann mehr mich damit beschäftigt hatte, als im Moment Fußball zu spielen. Deswegen ist das, ja, das Studium, was ich jetzt mache, einfach, um aus dieser Bubble ein bisschen rauszukommen. Und ich habe jetzt noch nicht die finale Entscheidung getroffen, was ich dann gerne mal später machen würde, so wie ich auch wahrscheinlich nie die Entscheidung getroffen habe, jetzt irgendwie Profifußball zu werden mit 9 oder 10. Aber ich versuche gerade, mich bestmöglich aufzustellen einfach, dass ich die Möglichkeit habe, dann eigentlich in die Richtung zu gehen, in die ich möchte. Und klar, da ist eine akademische Bildung wichtig. Da sind vielleicht auch mal Trainerscheine wichtig, die ich in Zukunft vielleicht mal machen werde. Und gar nicht in die Richtung, dass ich jetzt unbedingt Trainer machen werden möchte, sondern einfach... Ich möchte nach der Karriere gut aufgestellt sein, um dann einfach eine Entscheidung treffen zu können als Jungs, die das dann vielleicht in der Karriere nicht gemacht haben.
Okay. Vielleicht in dem Zuge auch ganz passend, spürst du eine Verantwortung vielleicht auch gegenüber jüngeren Spielern? So, wenn du sagst, irgendwie, du triffst heute auf Jugendspieler bei euch, dass du dann vielleicht auch so eine Art Vorbild bist?
Ja, das... Da wächst man ja dann irgendwie so rein. Also ich würde jetzt mich jetzt nie als Vorbild oder so betiteln vor anderen Menschen, weil ich ja auch noch voll dabei bin. Und wie ich schon eben gesagt habe, dieses Zurückschauen in der Karriere ist immer ein bisschen schwierig oder das Vorbild sein für andere Leute. Wie ich vorhin schon gesagt habe, ich versuche oft drüber nachzudenken, was mir in der Situation geholfen hätte, wenn ich den Mitspieler gehabt hätte. Und klar, deswegen... wenn jetzt ein jüngerer Spieler mal Themen hat, über die er reden möchte oder wenn mir Dinge auffallen, dann bin ich schon jemand, der auf die Jungs zugeht und denen ein bisschen halt zu erzählen, dass es den Jungs, die jetzt vielleicht am Ende der Karriere stehen, genauso ging, weil man das natürlich dann immer irgendwie vergisst, weil man immer denkt, die anderen hatten die super Laufbahn und nie Probleme. Das versuche ich auf jeden Fall schon zu machen.
Aber über dein Vorbild müssen wir kurz sprechen. Was macht Marco Reus zu deinem Vorbild?
Ja, das war eigentlich schon durchgängig auf Fußball bezogen damals, weil ja, ich ein kleiner Junge war, der dann irgendwie bei YouTube mit dem DSL-Stick YouTube-Videos von Marco Reus angeguckt hat und dann ihn nachgemacht hat, wie er halt Fußball spielt. Deswegen war das einfach fußballerisch gesehen immer mein Vorbild.
Geht ja schlechter. Also,
geht auf jeden Fall schlechter und ja, als ich dann auch gegen ihn spielen durfte und so, das sind einfach dann besondere Momente, aber es ist eher ein Vorbild im fußballerischen Sinne, als dass ich jetzt irgendwie sein Lifestyle oder sowas, mir was abgucken.
Nicht nach Kalifornien ziehen?
Noch nicht.
Noch nicht, okay. Noch nicht, nee. Gibt es denn Werte im Leben, die sich, Entschuldigung, bei dir wie die wichtiger geworden sind, als du jetzt irgendwie älter geworden bist? Also wenn du jetzt mal, gibt es Dinge, die du heute anders siehst, als zum Beispiel damals, als du beim HSV eingewechselt wurdest? So?
Ja, definitiv. Also ich habe, es ist immer so ein das habe ich auch schon mal mit meinem Umfeld so besprochen, dadurch, dass ich dieses große Talent früher war oder mir das halt alle immer so erzählt haben, war das für mich immer so eine Art Druck, dass ich dann auch irgendwie mein Maximum erreiche, was mir alle immer so erzählt haben, was ich halt schaffen könnte. Und daran hatte ich echt lange zu kämpfen, dass ich dann auf dem Weg in der Karriere viele, viele Momente hatte, wo ich das halt nicht geschafft habe. Und deswegen ist das jetzt in dem Moment, wo ich dann jetzt wieder in der Bundesliga spiele und so viel, ja, dann irgendwie auch Profifußballer bin und das auch erreicht habe, was mir dann damals quasi gesagt wurde, ist es jetzt halt für mich ein bisschen leichter, damit umzugehen. Aber ja, deswegen ist das jetzt so, dass ich da jetzt sehr glücklich drüber bin und ich jetzt auch sagen kann, ich bin ein bisschen entspannter, als ich vielleicht jünger war, weil dieser Druck damals extrem groß war. Ich glaube, es ist schon wichtig, sich emotional so ein bisschen zu distanzieren, weil ja, bei mir ist Fußball halt eine extreme Leidenschaft, bei anderen Jungs ist das vielleicht mehr Arbeit. Und da eine emotionale Distanz zu gewinnen, ist auf jeden Fall was ich in meiner Karriere gelernt habe, was mir extrem gut tut. Also jetzt so ein bisschen von weiter weg auf die ganze Sache zu schauen und auch mal schlechte Spiele sein zu lassen und schlechte Situationen sein zu lassen.
Okay. Wie gehst du denn, oder ich gehe mal davon aus, du wirst auch mal Selbstzweifel haben.
Ja.
Willst du verraten, wie du damit umgehst?
Das ist eine gute Frage. Also ich versuche schon, mich zurückzuerinnern, wo ich vielleicht mal war in der Karriere und wo ich dann jetzt auch in dem Moment bin, und dann relativiert das schon irgendwo die Selbstzweifel, weil ja, ich jetzt auf einem Niveau angekommen bin, was ich mir immer erträumt habe. Ganz viel versuche ich einfach so möglichst täglich eigentlich einfach an mir selber zu arbeiten. Also das ist so mein Mechanismus, damit umzugehen, wenn es in Phasen nicht läuft, dann an freien Tagen zum Gelände zu fahren, zu trainieren, mich in verschiedenen Dingen einfach verbessern zu wollen, weil ich halt weiß, dass das auf lange Sicht dann mich zu einem besseren Spieler macht in dem Moment. Deswegen, wenn es Selbstzweifel im Sport sind, versuche ich einfach durchgängig mein Training weiter durchzuziehen, nicht irgendwie in schlechten Momenten weniger zu tun, sondern einfach das Programm, was ich eigentlich tagtäglich mache, dann vielleicht nochmal zu intensivieren, vielleicht nochmal andere Sachen zu machen. Aber wenn ich so ein bisschen was gelernt habe in der Karriere, dann, dass wenn ich das nicht getan habe, dann ist das auch ein paar Monaten später so ein bisschen auf mich eingeprasselt vom Gefühl her. Und wenn ich es durchgehend gemacht habe, dann sind gute Zeiten auch immer wieder gekommen.
Sehr gut. Was bedeutet denn dir Erfolg, wenn man jetzt mal nicht in Toren, Punkten und Tabellenplätzen irgendwie denkt? Was ist für dich, oder wie definierst du da Erfolg?
Also ich habe immer mehr das Gefühl, das hat mir mal tatsächlich ein Co-Trainer von mir, Fabian Boll, der hat ja mal bei Pauli gespielt, erzählt, dass, da habe ich ihn gefragt, so nach seiner Karriere, er hatte ja auch eine extrem coole Zeiten hier bei St. Pauli, und da hat er mir mal gesagt, dass er jetzt nicht unbedingt, wie du gerade gesagt hast, die Tore, die Assists, sowas alles vermisst, sondern eher das in der Kabine zu sein, in den Momenten, wo es gut läuft, in der Kabine zu sein, nach einem Spiel in der Kabine zu sein mit den Jungs oder einfach auch auf Reisen zu gehen, in Trainingslagern zu sein, alles Sachen, die man vielleicht im Tagtäglichen etwas negativer sieht, das quasi die Karriere so ein bisschen als Reise zu nehmen und auch als ein Lebensabschnitt, den man ja leben darf. Und deswegen ist das für mich eigentlich schon Erfolg, also dass ich versuche, das bestmöglich zu genießen, auch jetzt schon in meinem Alter zu genießen, weil ich halt nicht zurückgucken möchte und irgendwie das Gefühl habe, ich habe da Sachen nicht bewusst wahrgenommen, Sachen, ja, auch schlechte Momente verdrängt, weil die gehören auch dazu, sondern für mich ist Erfolg, eine Karriere zu haben, wo ich bewusst Momente erlebe und in guten und in schlechten Zeiten dann diese diese Laufbahn und diese Reisen, die ich machen darf, die Hotelaufenthalte, die Flüge, also alles, was dazugehört, einfach ja, zu genießen. Und ich glaube, das ist für mich schon Erfolg.
Cool. Was kann denn oder sollte noch kommen, wenn du es dir aussuchen dürftest?
Ja, ich bin jetzt 28 geworden gerade.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ging auch jetzt alles schnell irgendwie. ja, was kann noch kommen? Also ich bin jetzt in der Bundesliga gerade, natürlich im Abstiegskampf in der Bundesliga mit Holstein Kiel. Und ich ja, würde gerne natürlich weiter in der Bundesliga spielen. Daran arbeiten wir tagtäglich. Ich finde es nur mal ein bisschen schwierig, wie ich gesagt habe, darauf das zu prognostizieren, was in der Zukunft ist, weil im Fußball ist halt auch viel mit Glück und Pech und im richtigen Moment da zu sein. Deswegen, ich hoffe einfach, dass ich viele Dinge noch lerne und viele Dinge auch mitnehme aus dem Fußball. Ich glaube, dass das noch nicht vorbei ist, dass ich da alles drüber weiß und viel gesehen habe, sondern ich möchte einfach noch viele Dinge vom Fußball an sich lernen, die ich dann vielleicht für später auch anwenden kann. Okay. Das ist vielleicht das, was ich momentan im Kopf habe.
Ich habe im Vorfeld ein bisschen Fragen nachgefragt, bei Instagram zum Beispiel. Mhm. Und es kam, glaube ich, 7 oder 8 Mal die Frage, ob du dir mal wieder vorstellen könntest, für den HSV zu spielen.
Ja, also klar, das ist auch kein Geheimnis. Dass, ich bin mit 14 hier ins Internat gezogen, habe dann die ganze Zeit hier gelebt und in dem Verein ja quasi gelebt und dass das dann irgendwie eine Verbundenheit ist, die anders ist als bei anderen Clubs, ist, glaube ich, ganz normal. Selbst wenn wir, oder wenn ich jetzt mal im HSV-Internat vorbeischaue, dann merke ich das halt einfach, dass das eine sehr große Verbundenheit von mir ist. Und ich finde es immer schwierig, wenn man öffentlich Herzensclub sagt, aber es ist natürlich auf jeden Fall
hat mich geprägt
und hat meine Jugend geprägt und sind Sachen, die ich nie vergessen werde. Deswegen schauen wir, was in Zukunft ist.
Schauen wir, was wird, ja. Glaubst du denn, das war die nächste Frage, auch wieder Bezug auf den HSV, wie siehst du die Chance auf den Aufstieg?
Ja, sehr gut. Sehr gut. Also ich kann das jetzt nur mit uns vergleichen, vom letzten Jahr vielleicht, dass sie in den richtigen Momenten die Punkte mitnehmen, die man auswärts mitnehmen muss. Dass sie die Spiele gewinnen, die man auch in Topspielen mal ziehen muss, so wie wir letztes Jahr auch die mal eklig sind. Deswegen alles, was ich von außen sehen kann und wenn ich mal auch mit den Jungs rede, wirkt sehr gut auf mich. Und deswegen, ich glaube, dieses Jahr ist es soweit, ja.
Top. Vielleicht, super, vielen Dank dafür. Vielleicht öffnen wir jetzt mal die Fragerunde hierhin. Gibt es Fragen an Finn aus dem Publikum? Ja, ich habe ein Mikro.
Moin erstmal.
Hi.
Eigentlich eine ganz simple Frage. Welches ist deine Lieblingsserie bei Netflix derzeit?
Oh, das ist eine gute Frage. Ist jetzt, glaube ich, ist nicht Netflix, kann auch eine andere sein. Okay. White Lotus ist, glaube ich, das Staffelfinale. Gab es gestern eine Watchparty bei uns zu Hause mit Freunden. Also da waren wir sehr into it und kann ich wärmstens empfehlen für Leute über 18.
Gut, dass du es gesagt hast.
Genau. Sonst hättest du es gesagt.
Ja, genau. Sehr gut. Weitere Fragen? Ah, da hinten. Darf ich dir einmal das Mikro reichen? Dankeschön. Ansonsten habe ich auch noch im Nachgang 3, 4, wenn...
Instagram.
Alles Instagram. Das ist so...
Okay, mich würde interessieren, was studierst du eigentlich?
Ich habe Immobilienmanagement angefangen zu studieren damals. Einfach aus dem Grund, dass ich da auch mein Geld angelegt habe und ich das selber verstehen wollte und ich nicht auf andere Leute in erster Hand vertrauen wollte, die mir da Tipps gegeben haben. Und ich habe danach... nachdem ich alle Fächer in die Richtung geschrieben habe, dann wurde es halt zu einem normalen BWL-Studium und habe dann nochmal auf Sportmanagement gewechselt und bin jetzt ungefähr jetzt wieder bei der Hälfte, weil ich mir nicht viel anrechnen lassen konnte dadurch. ja, und studiere jetzt Sportmanagement. Ja.
Super.
Eigentlich relativ simple Frage, beziehungsweise gar nicht so simpel, aber wie ist denn das als Profifußballer in seiner Freizeitgestaltung, Stichwort Urlaub, Skifahren etc., hat man da so vertragliche Bestimmungen, die man vielleicht nicht machen darf, quasi Stichwort Neuer bricht sich das Bein, fällt ein Jahr aus oder sowas?
So ganz genau weiß ich es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube schon, dass das irgendwo da drin auch steht, dass man sich halt nicht wirklich in, ich glaube, in Risikosituationen begeben darf. Also es ist halt einfach für die Karriere natürlich auf der einen Seite schlecht, aber ich bin auch schon Ski gefahren während meiner Karriere, halt dann nur blaue Pisten, aber es ist schon so, dass du da ja extrem aufpassen musst, weil das natürlich Sachen sind, die das am Ende entscheiden kann. Und zum Thema Urlaub ist es immer ein bisschen schwierig zu planen alles. Du brauchst auf jeden Fall immer eine Reiserücktrittsversicherung, weil es natürlich immer sein kann, dass irgendwas noch ansteht im Sommer. Dieses Jahr vielleicht ja hoffentlich noch eine Relegation. Also klar, es ist nicht wirklich viel zu planen, dass man so weit im Voraus machen kann. Aber das kriegt man dann mit der Reiserücktrittsversicherung immer ganz gut hin, ja.
Super. Ich habe sonst noch die Frage bekommen, was müssen Hamburger dringend über Kiel wissen?
Uff.
Du bist jetzt so der Kiel-Botschafter hier.
Ich bin der Kiel-Botschafter für alle. Ja, kommt nach Kiel. Nee, also Kiel ist eine wirklich sehr bodenständige Arbeiterstadt. Die Menschen dort sind zurückhaltend, aber freundlich so im Umgang. Also ist eine Stadt, in der man sich sehr wohlfühlen kann. Und ich würde sagen, in der Jahreszeit, die jetzt so langsam beginnt, gibt es wahrscheinlich wenig Orte, wo man in Deutschland schöner leben kann, weil ich fahre aus meiner Haustür raus und bin 10 Minuten später am Strand und kann zu Fuß zum Wasser laufen. Deswegen, das sind alles Dinge, die Kiel im Sommer zu einer hervorragenden Stadt machen.
Sehr gut. Wenn ihr keine Fragen mehr habt, eine Frage haben wir noch.
Was sagst du gerade zu deinem Marktwert von 2 Millionen?
Ja, freut mich natürlich.
Die Frage ist ja wo? Ja. Bei transfermarkt.de oder bei Sky?
Ja, ich glaube, es ist in erster Linie ja was ich jetzt so direkt nicht ganz beeinflussen kann, weil die Leute, die diese Marktwerte machen, das ja auch teilweise sich dann selber so ein bisschen ein Stück weit überlegen. Aber es freut mich auf jeden Fall. Aber es ist jetzt auch nicht was, wo ich jetzt tagtäglich dran denke. Ist schön.
Sehr gut. Prima. Dann schließe ich den Podcast für hier. Vielen, vielen Dank. Finde sicherlich noch ein paar Minuten da. Vielleicht, wenn man noch Fotos machen möchte. Euch vielen Dank, danke fürs Kommen, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hier in der zweiten Luft.